Herzlich willkommen. Im Grunde genommen ist das ja eine ganz einfache Übung. Und deswegen verstehe ich das auch, dass viele Leute ganz schnell da gelangweilt sind. Jetzt kann ich's doch. What's next? Darauf weise ich heute hin. Dass wir etwas feststellen können, gehört zu unserer biologischen Grundausrüstung. Alle biologischen Wesen können feststellen. Leben ist Cognition. Ohne das Erkennen gibt es kein Lebewesen. Es muss erkennen, wo es ist, wie die Umgebung aussieht und wie es eventuell auf diese Umgebung reagieren soll. Und ohne das Erkennen wäre das alles nicht möglich. Das ist nicht Bewusstsein. Das ist Erkennen. Denn das Erkennen beginnt ohne Gehirn, ohne Nervensystem und ohne alles das, was wir mit Bewusstsein verbinden. Aber selbst eine Ameise hat das und weiß, wenn ich ihr zu nahe komme. Es ist also ganz einfach, etwas festzustellen, hier runterzuschauen und sagen, da sitze ich. Und es ist auch ganz einfach, auf ein Objekt sich auszurichten. Das hat wiederum etwas mit der Cognition zu tun. Die Katze richtet ihr Bewusstsein, ihre Aufmerksamkeit auf die Maus. Das eines Objektes bewusst zu sein, gehört zum Überleben. In Abhängigkeit davon, was für uns wichtig ist. Und das ist grundsätzlich bei den Tieren festgelegt, auf was es zu achten hat. Und es hat die grundsätzliche Fähigkeit, dieses Objekt zu kennen, zu wissen, dass es das Objekt ist, auf das es schauen soll. Und das machen wir grundsätzlich. Ich weiß, dass ich hier sitze. Und dadurch, dass ich das weiß, habe ich meinen Geist dorthin gebracht, auf dieses Objekt. Und dann kommt ein Satz, den wir nicht so recht einordnen können. Und der heißt dann, dadurch, dass ich das tue, könnte ein anderes Erleben entstehen, nämlich das Erleben von Präsenz. Ich erlebe mich jetzt als ganz da, als präsent. Das ist eine andere Ebene, die mit den beiden anderen Elementen nichts zu tun hat. Und da ist das Problem. Die erste Ebene, die uns völlig normal ist, ist, ich nenne sie die Strukturebene. Da ist ein Element, da ist ein anderes Element und dann entsteht irgendetwas. Und so sind wir es gewöhnt als Ingenieure und so weiter. Aber das Element, auf das ich hinweise, entsteht nicht einfach so. Das Erleben von Präsenz gehört zu einer völlig anderen Ebene. Es ist eine Seinsebene, auf die ich mich im Erleben hinfühle. Und dieses Erleben ist kein psychologisches Erleben, kein emotionales Erleben. Es ist so, als wenn es das gar nicht gäbe. Wenn ich mich traurig erlebe, erlebe ich mich traurig. Das spüre ich im Körper. Aber präsent zu sein, spüre ich nicht. Es ist außerhalb meiner bisherigen Ebene. Und deswegen ist dieser Weg jetzt oft genug so missverständlich und so schwierig und nicht einzuordnen. Und es ist für mich auch schwierig, und das meine ich jetzt wirklich so, das zu vermitteln. Denn es gibt eigentlich keine Worte dafür. Es gibt nur etwas wie ein Hinfühlen. Und deswegen lade ich euch ein und deswegen sind wir ja auch hier jetzt in dieser Zeit, euch die Zeit zu geben, still zu werden. Das ist ein bewusster Vorgang. Ganz bewusst nicht denken, das ist auch ein bewusster Vorgang, der mit all dem überhaupt gar nichts zu tun hat. Und einfach mal zu sitzen, zum Beispiel. Jetzt bin ich hier. Und in diesem Jetzt bin ich hier, merkt ihr, sitzt noch in der Struktur. Da ist Erkennen, da ist Einordnen, da ist Benennen. Und wenn ich das lange genug mache, entsteht, wenn ich Geduld habe, wenn ich hinhöre und hinfühle, plötzlich dieses alles ist weg. Kein Gedanke, kein Nichts. In gewisser Weise bin ich sogar weg. Es ist nur Präsenz da. Derjenige, der das am einfachsten und am schönsten immer wieder benannt hat, auch ist Krishnamurti. Vielleicht einige von euch bekannt. Und er nannte das Choiceless Awareness. Awareness im Sinne von Bewusstheit. Und Choiceless heißt, ohne einzuordnen, ohne Beziehung aufzubauen, sondern ganz einfach da. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Ich möchte uns nur mit diesen ersten Worten sozusagen die Richtung geben, wo es hingeht. Und ich mache uns immer wieder deutlich, wir sind hier nicht im üblichen Sinne religiös-spirituell, sondern wir sind geleitet davon, dass wir auf dem Weg sind, auf dem Entwicklungsweg hin, auf die nächste Stufe der Menschwerdung. Das ist das, was unsere spirituellen, religiösen Vorfahren vorhatten und auch erreicht haben. Sie haben es noch nicht so genannt. Ich nenne es deswegen, weil das unser moderner Wortlaut ist, weil ich es verbinden kann mit modernen Erkenntnissen. Aber im Grunde genommen ist es ein ganz einfaches Vorgehen, was wir hier immer wieder üben. Am Abend hört ihr einen einführenden Text zur Meditation. Und da heißt es dann, Körper, Rede und Geist vereint, und ich drehe den Satz ein bisschen um, keine Gedanken von richtig und falsch. Und deswegen erlebe ich Stille. Diese Stille ist nicht etwas, wo ich sage, oh je, ich stelle mal vor. Es ist das Ergebnis einer bestimmten Vorgehensweise. Und nur wenn ich ganz hinfühle, erlebe ich Stille. Keine Gedanken von richtig und falsch. Aber ich sitze da nicht und sage, oh, da sind keine Gedanken. Dann bin ich schon wieder auf der anderen Ebene. Deswegen nennt das Krishnamurti Choiceless Awareness. Und auch wieder da könnten wir ein bisschen diskutieren. Es fällt uns schwer, dass das, was dort steht, uns hinweist auf eine Ebene, die nur in ein Erleben hineingehört, das nicht zu unserer normalen Welt gehört, in der wir leben. Denn da ist Stille nichts anderes als ein auditives Erfahren. Es ist still. Aber die innere Stille zu hören, ist was völlig anderes. Denn man hört sie nicht, sondern man erlebt sie. Es gibt Hinweise, diesen Weg zu gehen, die einfacher sind als das, die aus den frühen Zeiten des Zen kommen und die heißen dann, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich und ähnliches mehr. Und dann mache ich das Gleiche. Ich setze mich hin, habe ein Objekt, richte mich auf das Objekt aus und in diesem Moment, wenn ich genau das in dieser radikalen Form mache, wie ich uns das vorschlage, sind da keine Gedanken. Aber das ist im Moment auch alles. Es ist ein Hinführen zu dem, wo wir eigentlich hinwollen und wo wir hin können. Und es ist wirklich ein genialer Gedanke von Thay, uns das irgendwie schmackhaft zu machen. Denn das ist eigentlich sehr langweilig. Und wir merken das ja oft bei vielen. Nun habe ich nun schon ein paar Tage auf das Müsli geschaut, das ist immer noch das Gleiche. Was ist denn daran interessant? Und dann hört ihr Thay, wie er das lobt. Nun, die Bohne und dies und das und der neue Geschmack und ne, so. Und am Anfang war das in Europa eine ganz große neue Bewegung. Wie heißt es nochmal? Slow Eating, ja, oder sowas, oder dann ist genannt. Es bildeten sich teure Clubs, die das dann aufgenommen haben. Ja. Oder man spürt, wie man durch die Natur geht und ganz und bla bla bla. Das ist wichtig. Damit entstand ein gewisses Interesse. So ein gewisser Anlockungseffekt. Wir müssen nur vorsichtig sein. Das ist nur ein Hingucken. Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen einen Schritt weitergehen. Wir sind auf einem ganz speziellen Entwicklungsweg. Und ich möchte da ganz kurz drauf eingehen. Vielen ist das vielleicht nicht so bewusst. Alles Leben entsprechend den Untersuchungen und den Erkenntnissen von Charles Darwin unterliegt einem Prozess. Und heute in der westlichen Welt unterschreiben wir das. Und alle Untersuchungen und Forschungen setzen das immer wieder voraus und prüfen das auch ab und sagen, ja, das stimmt. Es ist ein Prozess. Alles ist irgendwie vor Milliarden entstanden und hat sich in den Jahren Milliarden und Millionen verändert. Und wir können das sogar zum Teil feststellen und messen. Und so ist mit größter Wahrscheinlichkeit der Mensch als Homo sapiens, als moderner Mensch vor circa 6 Millionen Jahren entstanden, was ja nicht richtig ist. In der langen Entwicklungslinie kam plötzlich irgendeiner von unseren Vorfahren auf die Idee, vom Baum runterzusteigen. Denn die Affen gibt es schon seit 70 Millionen Jahren. Und es war wieder ein Stückchen Arbeit, das anders zu machen. Das alles ist aber immer eine biologische Entwicklung. Und das können wir gut nachprüfen deswegen, weil es da Relikte gibt. Knochen und Essensreste und Grabbeigaben und ich weiß was nicht alles. Und so unterhält sich die Menschheit, die moderne Menschheit und die wissenschaftlichen Menschen über die biologische Entwicklung. Wenn wir von Evolution sprechen, meinen wir meistens das Biologische. Und das ist aber völlig uninteressant. Und das Geistige ist schwierig zu fassen. Ich weiß wirklich nicht, was ein Mensch vor 200.000 Jahren gedacht hat. Denn ungefähr in die Zeitordnung beginnt offensichtlich der Mensch als denkendes Wesen zu entstehen. So ungefähr in der Größenordnung, 200.000 Jahre vor uns, benahm sich plötzlich dieser Mensch, plötzlich, ne? Tausende von Jahren, anders als alle Wesen vor ihm. Er konnte denken in einer Form, dass ihn entkoppelte von dem Denken müssen, das darf ich essen und das nicht, sondern er konnte beginnen zu wählen. Er konnte Abstand schaffen. Das Ganze nennt man heute wissenschaftlich, das ist mal ein Wort, was ich nachgucken muss, autonoetisches Bewusstsein. Autonoetisch. Noetisch heißt bewusst, selbstbewusst, bitte nicht psychologisch. Der Mensch konnte also sich selbst reflektieren. Er konnte beginnen zu planen, vorauszusehen, Planungen zu entwickeln. Eine völlig andere Form zu sein. Auf die setzen wir auf. Und dann ist das Cognition, wird jetzt zum Bewusstsein. Das Bewusstsein hat Fähigkeiten, mit Inhalten zu arbeiten, die es sich bewusst einbaut. Seit der Zeit ist so etwas entstanden wie unser Geist. All diese Elemente, die wir dann einbauen konnten, Vorstellungen, Ideen, Vergangenheitsmuster, alles das, was die Wesen vor uns nicht können, können wir seit der Zeit. Auf dieser Linie stehen wir. Und ich habe uns, glaube ich, gestern schon gesagt, wir moderne Menschen sind mittlerweile so weit, dass wir so viel an geistigen Weiterentwicklungen schon hinter uns haben, dass es offensichtlich jetzt Zeit wird für den nächsten Schritt. Er deutet sich an, vom Buddha, Sokrates, Lao Tse und weiteren, die dann in den Jahrtausenden, 2.500, 3.000 Jahre, da hineingespürt haben und haben andere Ebenen des sogenannten Bewusstseins erfahren. Und die erste Ebene, die uns noch schwer fällt, die aber immer moderner wird und an immer mehr Menschen auch abgeprüft wird, heißt das reine Gewahrsein. Ein Bewusstsein, das keinen Inhalt mehr hat. Also sozusagen in sich selbst bewusst ist. Nicht fassbar, nicht wahr? Das ist genauso sowas wie Präsenz. Man kann es möglicherweise bei anderen Menschen feststellen, dass sie präsent sind, aber genauso gut wird es auch immer wieder diskutiert. Reines Gewahrsein, reines Bewusstsein. Und das gibt es offensichtlich. Und das ist der nächste Schritt. Ich bin bewusst, ich bin da. Aber es ist kein Inhalt da. Das heißt, in diesem Zustand haben wir alles das, was zu unserem Ich gehört, die Wertungen, das Einordnen, das Verhalten, das Ablehnen, ist weg. Das hatte ich gerade vorgelesen, nicht wahr? Keine Gedanken von richtig und falsch. Das ist damit gemeint. Und das meint Krishnamurti mit Choiceless Awareness. Und es wird immer wieder erzählt, dass in bestimmten Situationen Menschen Taizogen erlebten. Sie konnten es nicht einordnen. Ich habe das vor einiger Zeit mal gelesen, dass Tai in Rock, wie heißt es? Spirit Rock. In Spirit Rock den Berg hochging zu einem Retreat. Und alles war einfach fasziniert. Reine Präsenz. Reine Gegenwart. Kein Ich. Da ging nicht Tai in seiner üblichen Form, sondern da ging ein Wesen. Und dieses Wesen war sich dessen bewusst, aber nicht in unserem Sinn. Er hat also nicht gesagt, jetzt weiß ich aber, dass ich hier hochgehe und ich weiß auch, wie die gucken und so. Nichts dergleichen. Wenn ich das so erwähne, kommt das wenigstens so vom Verständnis ein bisschen an, ja, was damit gemeint ist. Mehr nicht, Gottes Willen. Derjenige, der sich hier in Deutschland darum sehr, sehr kümmert, ist Professor Metzinger, Bewusstseinsphilosoph. Und er hat jetzt nochmal ein Buch ausgebracht. Das erste hieß Bewusstseinskultur. Und jetzt nochmal ein neues, in dem er ein paar hundert Forschungsergebnisse von der ganzen Welt von Menschen zusammengestellt hat, die dorthin gekommen sind, durch die Meditation oder durch was auch immer. Und sie alle berichten das Gleiche. Ganz egal, in welcher Kultur oder aus welcher spirituellen oder geistigen Ebene. Es ist dem Menschen grundsätzlich möglich, in einen geistigen Zustand zu kommen, der nichts weiter ist als völlig wach, bewusst und da, ohne den Inhalt. Ich habe da schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Und ich mache jetzt noch einmal deutlich, da wollen wir hin. Sonst brauchen wir nicht hier sein. Dass wir des Frühstücks bewusst sind, ist albern. Und wenn wir nach 8 Tagen darüber beleidigt sind und auch noch gelangweilt sind, ist noch schlimmer. Aber es liegt daran, dass wir nicht wissen, wo es eigentlich hingeht. Denn dass wir uns des Essens bewusst sind, ist ja nur ein Hinweis. Es geht ja weiter. Denn das ist das Interessante. Nein, das ist nicht interessant. Dann wären wir ja schon wieder unten. Es ist das, was uns erhebt. Präsent zu sein, ist ein Erleben, das du nicht beschreiben kannst, aber das dich einfach hebt. Und dass du, wenn du es mal erlebt hast, immer wieder möchtest. Das wird nicht langweilig, denn wenigstens gehört zur Langeweile gehört zur anderen Ebene. Da wollen wir hin. Da müssen wir hin. Denn das ist der nächste Schritt der Menschheit. Der nächste Schritt der Menschheit heißt totales Wachsein, Bewusstsein, Klarheit des Geistes ohne Ich. Denn das ist ja die Ebene, auf der wir jetzt feststecken. Wenn ich also von der Entwicklung spreche, muss es etwas sein, was wir froh sind, es hinter uns zu kriegen. Wir haben in der langen Entwicklung der Menschheit einen Weg durchgemacht, geistig durchgemacht von der reinen Cognition, zu der wir keinen Geist brauchen, auch keinen haben, das aber erkennen kann, einordnen kann und das Minimum hat von Ich. Es hat kein Ich in dem Sinne, aber es hat grundsätzlich eingebaut die Aufgabe, dass ich weiterlebe. Das ist die Grundlage. Selfish Gen hat das jemand genannt. Grundsätzlich ist dieses System selfish. In dem Sinne, dass es darauf achtet, dass es lebt und dass es weiterlebt. Und dass es darauf achtet, dass es nicht bedroht wird. Und das kann schon die Ameise. Wir können mehr. Und wir haben uns langsam hinentwickelt zu dem, was wir Bewusstsein nennen. Ich weiß, dass ich esse. Und dieses Bewusstsein ist deswegen völlig anders, weil ich das auswähle, auf was ich mich ausrichte. Das kann das Tier nicht. Dem ist es festgelegt. Wir werden diesen Prozess die nächsten Tage nochmal uns genau angucken. Wo es der eigentliche Unterschied ist, dass ich bestimme, auf was ich schaue. Da setzt eben der neue Geist ein. Das Autonoetische. Aber was wir bei all dem, was wir als Menschen so können, noch nicht richtig angepackt haben, ist dieser Überlebensimpuls. Und wenn ihr das gerade jetzt im Moment betrachtet, ist es das, was die Menschheit beinahe ans Zerstören bringt. Dieser Überlebensimpuls setzt im Autonoetischen in einer überhöhten Form mit an. Und es geht also jetzt darum, einen weiteren Schritt zu machen, der nicht zu all dem gehört, was vorher da ist, wo halt eben das Ich im Sinne des Selfishness verschwindet. Deswegen bleibt natürlich in gewisser Weise eine Lebenserhaltungsfunktion. Aber sie hat eben nicht mehr das Narzisstische, nicht mehr das Destruktive. Und auch da komme ich die nächsten Tage drauf. Das ist dann, wo wir wieder unsere religiösen, spirituellen Wurzeln berühren. Ich habe uns, oder ich mache uns darauf aufmerksam, haben uns gemacht, dass wir auf diesem Weg, den wir vielleicht spirituell einordnen können, mit großen Hindernissen rechnen müssen. Wir sind da irgendwie von fasziniert. Und es ist eine riesige Faszination, vielleicht eines Tages ohne dieses Ich zu sein. Und Menschen, die sich damit darstellen, haben Zulauf bis sonst wohin. Da bin ich und ich habe kein Ich mehr und du kannst das auch und du brauchst nur das machen. Ja. Und wir haben nichts als Hemmnisse. Das erste Hemmnis, was ich uns dargestellt habe gestern, war, ist unsere Kultur. Unsere Kultur, die wiederum auf einem bestimmten Geistesmuster steht. Eine Kultur, die uns in diesen Geisteszustand regelrecht hineindrückt. Schnell, gehetzt, vollgepackt. Wir nennen das dann manchmal interessiert und wissen gar nicht mehr, was wir alles wissen müssten. Gespräche sind ja wahnsinnig interessant. Ich bin schon wieder, weiß ich was, habe schon wieder was in mein Gehirn reingepackt, was da gar nicht reingehört. Da habe ich uns gestern darauf aufmerksam gemacht, wie sehr wir das beginnen müssen, zurückzufahren, um Raum zu schaffen für das, was wir eigentlich wollen. Denn das, was wir jetzt so tun, blockiert völlig das, wo wir eigentlich hinwollen. Genauso gut ist es mit dieser Ich-Funktion. Es gibt ja nichts Schöneres als das Ich, ne? Und es gibt nichts Besseres, als sich damit so darzustellen. Und alles das, was damit verbunden ist, dazu gibt es ein riesiges Werk, das nennt sich dann Psychologie und Psychotherapie und ich weiß was nicht alles, Persönlichkeitsstrukturen und so weiter und so weiter. Und das füllt unseren Geist, das füllt unser Herz, unsere Seele. Wir sind besetzt davon, wie ich mich darstellen muss. Wie ich mich darstellen muss, damit ich in der Gesellschaft gesehen werde. Da gibt es dann den Künstler, der immer irgendetwas tut, damit andere sagen, boah, oder was auch immer. Und ich möchte auf all das nicht eingehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, spür mal hinein, wie weit du eigentlich dein Leben um dein eigenes Ich und dein Image, deine sogenannte Persönlichkeit herumrankst. Und wo du ständig merkst, ah ja, das bin ich. Ich bin derjenige, der weiße, das ist so nicht in Ordnung. Das muss man anders machen. Ein Powertrips nennt man das auf gut Deutsch. Das ist das Gleiche, wie ich gestern gemacht habe. Wir müssen genau hingucken, wie wir durch unseren Lebensstil, so nenne ich das, uns hemmen. Wie wir uns verlieren, auch in unserem Geist, in unserem Verhalten, in etwas, was uns abbringt, absolut abbringt von dem, wo wir hinkommen können. Und ich mache uns heute darauf aufmerksam, dass es noch diese Ebene gibt des der menschlichen Entwicklung. Und ich nenne sie jetzt einfach mal so als Wort strukturelle psychologische Ebene, wo diese inhaltlichen Muster uns beherrschen, wo wir denen Ausdruck verleihen. Weitergeführt aus dem grundsätzlichen Aufgabe, uns zu erhalten. Selfish. Und das ist zu einem Ich geworden. Und da gibt es dann Menschen, die behaupten dann, dass sie sich nicht entscheiden können. Und ich sage, doch, natürlich kannst du dich entscheiden. Du bist nur fest in deiner Überheblichkeit, dass du das Richtige tust. Ich werde eines Tages das absolut Richtige machen und dann weiß ich, was los ist. Wir sitzen fest in unserem Größenwahn. Ein deutscher Psychologe hat das mal genannt Gotteskomplex. Und das ist das, was ich uns heute am zweiten Tag in dieser Zeit anbiete. Achtet darauf. Hinführen. Und dann, wenn wir ein wenig mehr die Bewusstheit hochfahren, in dieser einfachen Form, ich bin bewusst, dass ich jetzt hier sitze, ich bin bewusst, dass ich gehe und ähnliches mehr, entsteht ein bisschen mehr Bewusstheit. Dann entsteht möglicherweise auch ein bisschen mehr Bewusstheit dafür, was ich denke und was ich tue und wie ich wirke. Die nächste Ebene taucht auf und ich kann euch das garantieren. Es ist unglaublich peinlich. Da gibt es dann Menschen, die kommen nach Jahren zu mir und sagen, Karl, ich sage, ja, ich weiß. Nein, das weißt du nicht. Stell dir mal vor, ich sage, ja, das sieht man dir ja an. Seit vielen Jahren weiß ich das. Ja, ich weiß es, aber ja jetzt, ich sage, ja, dafür bist du 3 Jahre hier. Das ist alles. Ist nichts Besonderes. Es ist alles in Schichten eingebaut, zugedeckt von diesen 40 Häuten. Und der Beginn, speziell dieses Weges, ist in unserem täglichen Leben, in unserem Sein, langsam bewusster werden. Langsam, das machst du. Und das denkst du. Und das tust du. Es ist ein langer, langer Prozess, je nachdem, wie viel Kuhhäute da drauf liegen. Es gibt begnadete Naturen, die haben keine oder ganz wenig. Man nennt die dann Rinpoches und all solche Sachen. Wiedergeburten. So. Also ich habe da auch noch einige. Ich habe sogar immer noch welche da. Und bin auch schwer am Buddeln. Und sagen, raus. Aber geht nicht. Das ist unser Weg. Nur ich mache uns deutlich, wir sind auf dem Weg. Wir sind noch lange noch nicht mal da, wo wir sein könnten. Damit ist nicht gesagt, dass damit ein Ende geschaffen ist. Sonst gäbe es keine Entwicklung. Eine Entwicklung ist ja nicht, die irgendwo dahin geht. Im europäisch-christlichen Denken ja, da sind wir im Himmel. Im buddhistischen Sinne nicht. Es bleibt eine Entwicklung. Diese Entwicklung hat nie begonnen und hört nie auf. Das ist beruhigend oder auch erschreckend. Wie oft höre ich, dass dann jemand sagt, ich hatte aber gedacht, dass. Ich sage, ja, schön, ist ja in Ordnung, aber gute Reise. Gibt noch ein bisschen was zu tun. An der Stelle ist es mir wichtig, dass wir uns immer wieder ganz still und ganz bescheiden zurücksetzen. Unsere Bewusstheit hochfahren und nicht so viel unseren Geist vollwerfen mit all dem, was uns jetzt irgendwie interessant erscheint. Wir machen nichts anderes als unseren Geist vollwerfen. Deswegen das Schweigen. Das Schweigen ist jetzt keine Strafe Gottes, sondern eine Gnade. Wenn man so will, ein Geschenk. Bitte nutzt es. Wir haben also zwei Hemmnisse, habe ich gesagt. Das eine ist unsere Kultur, unsere Verhaltensweisen, unser Muster, wie ich es immer sage, unsere WhatsApp-Kultur. So, ja. Menschen, die mit mir reden könnten, die mit mir am Tisch neben mir sitzen, schicken mir dann ihre neuesten Nachrichten per E-Mail. Und ich bin immer so erschüttert regelrecht. Aber es ist halt eben so. Meinen die Menschen. Mit mir reden geht nicht mehr. Und ich habe guten Freunden verboten, mir WhatsApp zu schicken. Weil sie nämlich davon ausgehen, dass ich ständig das Handy in der Hand habe. Und ich dann auch noch nachrichte, ja, ich habe dir doch. Ich sage, ja, wann denn? Ja, vor einer Stunde. Ich sage, Moment mal. Also diese Dinge mache ich maximal am Tag mal an, wenn überhaupt. Das ist die Kultur, die ich in Frage stelle, weil diese Kultur den Geist besetzt, weil sie uns unter Druck setzt. Und wir brauchen es nicht. Wir brauchen es wirklich nicht. Wir können es noch anders machen. Es ist nicht weg. Wir sind immer noch normale Menschen. Und das Zweite ist eben unser Ich, unser Aufblasen, unser Besonderssein. Und wir kriegen das manchmal mit in unseren Kommentaren. In unseren Wertungen. Und im schlimmsten Falle sind wir erstaunt, dass wir so denken. Das habe ich nicht gewusst, dass ich immer alle beurteile. Ja, sag ich. Dafür bist du hier. Dass du das merkst. Heute komme ich auf eine andere Ebene, auf ein anderes. Es geht mir ja immer darum, jetzt in diesen Tagen, dass wir auf den Geist aufpassen, dass wir den mit Fürsorge betrachten, ja? Dass wir ihn nicht zuwerfen. Dass wir ihn wirklich unterstützen in seinem Sein. Ja. Und eine viel subtilere Ebene spreche ich jetzt an, die nur wenig in den spirituellen, sogenannten spirituellen Kreisen angesprochen ist, aber sehr wesentlich ist für uns westliche Menschen. Diese Ebene tritt interessanter und richtigerweise in den beiden großen Religionen, Christentum und Buddhismus, nicht auf, aus bestimmten Gründen. Diese Ebene ist der Körper, der in diesen großen Religionen ausgeregelt ist. Wer Zölibat ist, sollte sich um Gottes Willen nicht auch noch um den Körper kümmern. Es könnte peinlich werden, es wird auch peinlich. Aber die große spirituelle Richtung, die sich darum gekümmert hat, ist das Yoga, das Patanjali-Yoga, das in den Mittelpunkt des ganzen Weges den Körper gestellt hat. Denn der Körper ist ja nicht nur unsere Basis, sondern er beeinflusst auch den Geist, das ist den meisten nicht deutlich. Es ist nicht so, dass wir mit unserem Körper uns irgendwie verhalten können und das hätte mit dem Geist nichts zu tun. Und das ist die große Botschaft, die aus dem Yoga kommt, ein bestimmter Abschnitt, den ich aufnehme, dass wir darüber, dass wir über den Körper, über das Verhalten des Körpers den Geist beeinflussen. Ist im Westen immer noch nicht ganz bekannt. Sonst würden sich die Leute alle nicht so benehmen. Aber es achtet auch so recht keiner auf den Geist. Also kann ich mich benehmen, wie ich will. Ihr kennt immer in diesem Ansatz meine Geschichte mit Charlie Brown und seiner Freundin Lucy. Die Peanuts. Charlie stellt sich vor Lucy so hin und macht den Kopf so runter, denn Lucy hatte ihm gerade gesagt, dass sie ein bisschen depressiv ist. Und Charlie macht das ein bisschen nach und sagt, Lucy, wenn du etwas von deiner niedergedrückten Stimmung und deiner Depression haben willst, musst du so stehen. Den Kopf nach unten und ein bisschen gebeugt. Denn nur dann hast du wirklich was davon. Stell dich um Gottes Willen nicht gerade hin, den Kopf hoch und schaue geradeaus. Dann ist das weg. Also tu das nicht. Wenn du deine Depression behalten willst, stell dich so hin. Und ich sehe Leute so sitzen. Die haben eine ganz bestimmte Art und Weise, sich so zu verhalten und wissen nicht, dass sie damit quasi nach außen hin schon signalisieren, was sie für einen Geist haben. So einfach ist das. Und wir können uns beobachten, wie wir uns verhalten, wie wir sitzen, wie wir uns bewegen, was wir für Signale abgeben, wie wir den Kopf halten. Es gibt alte Anweisungen aus dem tibetischen Buddhismus und ganz sicherlich aus dem Zen-Buddhismus, die einen ganz klaren Wert auf die Körperhaltung legen. Nicht, weil sie irgendwie rigide Typen waren, sondern weil sie wussten, damit beeinflusst du deinen Geist. Es gibt Anweisungen im tibetischen Buddhismus, wie man den Kopf hält. Nicht rechts und nicht links. Und ich erzähle immer wieder, ich habe kurz mal eine Ausbildung gehabt in Hämoenzephalographie, das ist also eine Messung des Blutstroms im Gehirn. Und dann hat man hier vorne, also misst hier vorne die Aktivität des Vordergehirns mit der entsprechenden Durchblutung. Und mein Lehrer sagte immer, hören Sie mal, was machen Sie denn da? Wie kommen Sie? Hat sich immer gewundert, bis er mir sagte, sagen Sie mal, halten Sie den Kopf schief? Ich sage, was meinen Sie da mit Kopf schief? Ja, irgendwie ist die eine Gehirnhälfte nicht so durchblutet wie die andere. Ja, und dann habe ich mich an meine spirituellen Vorfahren erinnert, mich hingesetzt, den Kopf gerade gemacht und da hat er sich gefreut. Jo, sagt er, genau das war's. So einfach ist das. Achtet also darauf, und das ist eine ganz subtile Hemmnis, eine ganz subtile Form, den Geist zu beeinflussen. runder Rücken, Kopf nach unten, Depression. Damit will ich nicht klinische Situationen hervorrufen und sagen, das ist das alleine. Ich will nur eines machen, uns darauf aufmerksam machen, dass wir über den Körper, wie wir ihn halten, über unsere Bewegungen, unsere Körperhaltung, den Geist beeinflussen. Und deswegen sitzen wir in einer bestimmten Form. Nicht, weil wir das besonders lieben, sondern weil wir unseren Geist lieben. Weil wir unserem Geist nicht unnötig Hemmnisse beibringen möchten. Und da werde ich also heute Nachmittag mal ein paar Anweisungen geben zum Sitzen. Und ich weiß, dass die meisten dann sagen, kenne ich alles und komme nicht. Das weiß ich. Und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, wenn ihr schon so schlau seid und euer grundsätzliches psychologisches Muster heißt, ich weiß es besser, kommt nicht, ist ja in Ordnung. Das ist nicht der Punkt. Sondern dass diejenigen, die vielleicht noch was lernen möchten, dann bitte kommen. Damit wir durchgehen können. Wie sitzt man? Aber nicht, weil wir das hier haben und weil wir zum Zen gehören, sondern was können wir tun, dass wir über die Sitzhaltung den Geist nicht hemmen. Ja? Und das Gleiche gilt für den Atem. Das machen wir dann morgen. Denn das ist ja im Moment die ganz große YouTube-Masche. Conscious Breathing. Slow Breathing. Und ich weiß was nicht alles. Und das mit Recht. Wir können damit, wie wir atmen, länger, kürzer oder ähnliches mehr, den Geist beeinflussen. Deswegen gibt es in dieser Tradition ja das Pranayama. Lange Trainings, bitte mit Vorsicht zu genießen, weil wir darüber den Geist und den Körper intensiv beeinflussen. Das werden wir dann morgen machen. Wir haben also jetzt drei Elemente, auf die ich uns aufmerksam mache. Das erste ist unser Verhalten in der Kultur. Das zweite ist unsere Persönlichkeitsmaschen. Und das dritte ist Körper und Atem. Das sind die drei Elemente, mit denen wir unseren Geist hemmen, blockieren, verändern und diesen ganzen Prozess zum Teil völlig blockieren. Und wenn wir das gemacht haben, können wir anfangen zu arbeiten. Vorher nicht. Vorher brauche ich erst gar nicht hier hinkommen. Vorher kann ich dann mich erstmal damit auseinandersetzen, wie ich meinen Geist beeinflusse. Es gibt klassischerweise Hindernisse, aufgezeigt Hindernisse zur Meditation. Ich habe sie nicht mehr ganz im Kopf, aber ich habe immer nur gerade so vier davon im Kopf. Ich glaube, es sind mehr. Und die heißen, aufgeregt sein, dann ist das, der Geist ist besetzt. Das andere heißt dumpf, der Geist wird einfach nicht, ist nicht da. Das dritte, das sind also die beiden Energieebenen. Und wenn ich einen von beiden habe, im ersten sollte ich dreimal im Bau laufen, um langsam müde zu werden und dann kann ich mich hinsetzen oder ins Bett gehen. Das machen dann Leute auch. 10 Kilometer und dann sind sie endlich da. Prima. Aber nicht hier im Bett. Ja. Das zweite ist, wenn man so richtig dumpf und müde und kaputt ist, am besten auch gleich ins Bett. Ihr könnt es mir glauben, Kaffee hilft da nicht. Ich habe es probiert. 60 Jahre lang. Es funktioniert nicht. Du wirst maximal aufgeregt. Und mein Herz hat das gar nicht gut getan. Es gibt andere Möglichkeiten, kleine Übungen zu machen. Ein bisschen dies und das, um mich ein bisschen in der Energie hochzufahren. Und nicht so viel Energie verbrauchen durch WhatsApp und ähnliches mehr. Und die anderen beiden sind die mehr emotionalen Ebenen, die Aggression und die Gier. Und dann sitzen wir da und dies kommt doch, der ganze Tag kommt doch hoch und ich könnte mich ja und wenn ich daran denke und bla 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 und das Ganze ist am Kochen mal wieder. Dann sollte ich aufstehen und gehen. Gehöre ich nicht in die Meditation. Der Geist kann ja nicht arbeiten. Der ist nicht da. Der ist besetzt damit. Und das Gleiche ist Gier. Das ist eigentlich nur die andere Seite von der Aggression. Jetzt habe ich doch schon wieder verfasst, das bei Amazon zu bestellen. Hoffentlich kommt das schnell genug. Oder ich bin dabei, wieder zu kochen. Sitze die ganze Zeit, 25 Minuten habe ich ja endlich Zeit, das Menü klar zu machen. Hat mit Meditation wenig zu tun. Merkt ihr das? Merkt ihr das, wie wir uns austricksen auf allen möglichen Ebenen, damit wir um Gottes Willen uns nicht um unseren Geist kümmern müssen? Und dieser Geist ist so ein Geschenk. Ist so etwas unglaublich Wunderbares. So etwas Klares. So bewusst. Und so einfach. Und wenn wir in diesen bewussten, klaren, einfachen Geist hineinkommen, dann macht sich sozusagen die Tür auf für das, was wir eigentlich sind, zum Menschsein. Davor sitzen wir in Entwicklungsphasen fest, die relativ nah am Tierreich sind. Es sieht ein bisschen anders aus, aber da sitzen wir fest. Und nur wenn wir davon langsam ein bisschen loslassen, dann taucht es auf. Das ist wie der Abendvers oder der Morgen, Abendstern oder der Morgenstern. Plötzlich leuchtet am Himmel was auf. Und plötzlich wird dir bewusst, ah ja, Moment, ich habe ja auch noch andere Ebenen. Ich habe auch noch Ebenen, von denen ich gehört habe, die ich bisher anders interpretiere, als sie wirklich sind. Stille interpretiere ich als kein Geräusch. Ist es aber nicht. Stille gehört in die andere Ebene. Und davon gibt es viele. Man nennt sie meistens die nicht-ich-bezogenen Geisteszustände. Der Dalai Lama nennt sie die grundsätzlich menschenwürdigen, menschlichen Verhaltensweisen. Die tauchen dann auf. Vorher sind die nicht da. Deswegen heißen sie ja grenzenlos. Und wir kennen sie. Falsch. Und es braucht schon einen Weg, den ich uns jetzt aufzeige hier. Dass wir uns nicht, wie Helga das immer so gerne liebt, deutlich zu machen, in die Tasche lügen. Und behaupten, ich kann ja stiller sein, ja, weil kein Geräusch da ist. Und weil ich rausgegangen bin, weil die da Lärm machen. Dieser Geist ist ein unglaubliches Geschenk. Vorausgesetzt, wir haben ihn langsam vom Müll befreit, den wir uns jetzt durch Kultur, durch Psychologie, durch Größenwahn und so weiter zugelegt haben, durch Ungeschicktheit und Ähnliches mehr. Deswegen sitze ich eigentlich hier. Nur, um euch das mal zu erzählen. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Selbst dann, wenn ihr einfach nur sagt, ist aber interessant, ist schon gut genug. Ja, das ist alles. Ob ihr es dann anwendet, das ist eure Angelegenheit. Das ist nicht mein Business. Vor einiger Zeit saß eine junge Frau vor mir und hat mir erzählt. Und nach einer gewissen Zeit, nach einer halben Stunde, habe ich gesagt, hör mal du, ich habe den Eindruck, du bist immer irgendwo in Fantasien. Ja, sagt sie. Und das seit meiner Kindheit. Ja, sag ich, dann mach du mal weiter und bin rausgegangen. Was willst du machen? Da lässt jemand nicht von los. Das ist ja. Das ist das Ich, ne? Das ist ja. Und wir alle haben da solche blinden Flecken. Dafür sind wir hier. Und seid nicht erstaunt, wenn Sie irgendwo in den nächsten Tagen eine immense Langeweile feststellen, eine immense Müdigkeit, dieser ganze Push ist weg. Es sei denn, man liegt unter der Bettdecke und hat dann doch noch irgendwas an. Meinetwegen auch das. Es ist eure Verantwortung. Es ist euer Geist. Es ist euer Leben. Und ich nehme mir ganz einfach die Frechheit, die Freiheit, den Mut, euch zu sagen, wo ihr euch blockiert. Das ist alles. Good luck. Danke fürs Zuhören.